Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wahrscheinlich ist es das Gefühl der Unsicherheit. Das Gefühl, die Weltordnung, so wie wir sie kennen, gerät mehr und mehr ins Wanken. Welches einige Menschen in den letzten Monaten und Wochen dazu gebracht hat, mir zu schreiben und mich zu bitten, mich mit dieser oder jener Quelle zu beschäftigen. In dieser Quelle geht es um den Begriff des Great Reset. In einer anderen Quelle geht es darum, dass wir möglicherweise vor einer Welle der Enteignung stehen. Es geht um die Rolle der Medien, des Finanzsystems, es geht um die Geldpolitik, es geht um die Rolle der Zentralbanken und der Finanzinstitutionen. Und dass das alles in diesen Quellen für uns als normale Anleger und normale Menschen keinen allzu guten Ausgang hat, weil wir möglicherweise auf viele Freiheitsrechte verzichten müssen, das ist ebenfalls in all diesen Quellen der Unterton, aber es ist auch sehr klar rauszulesen. Ich habe schon gesagt, diese Folge ist etwas anderes. Ich möchte heute eine Antwort geben. Die wird nicht jeden zufriedenstellen, aber wenn ich so viele Zuschriften dazu bekomme, dann will ich auch nicht die Klappe halten. Also legen wir los. So, einmal der lange Stöhne am Anfang, denn um die Folge habe ich mich lange gedrückt, weil es am Ende des Tages auch nicht das Thema ist, beziehungsweise die Themen, die mich beschäftigen. Ich spreche hier über die Geldanlage, das mache ich sehr gerne. Ich spreche über Börse, ich spreche über die Fakten, mit denen wir umgehen können. Ich gebe auch gern mal eine Prognose ab, aber alles das, was als Theorie im Raum steht, und hier packe ich noch nicht mal das Wort Verschwörung mit dran, das kann ich am Ende des Tages nicht beurteilen. Alles kann theoretisch richtig sein. Es gibt allerdings den einen oder anderen Hinweis, dass vieles von dem, was in den verschiedensten Quellen hier besprochen wird, überzeichnet ist. Kann es trotzdem die Wahrheit sein? Ja, selbstverständlich kann es das sein. Es hat aber dann nichts mit Geldanlage zu tun. Und deswegen, wer sagt, ich ertrage es noch nicht mal darüber, eine Zeile zu hören, da möchte ich gleich gern das Fazit mitliefern. Ich möchte, und deswegen habe ich mich auch vor dieser Folge, ja, bis jetzt zumindest erfolgreich gedrückt, an der Stelle auch sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass am Ende der nächsten 20 oder 25 Minuten niemand richtig zufrieden ist. Die einen werden nämlich sagen, ja, du verschließt die Augen vor der Wahrheit. Du bist geblendet von den Massenmedien. War ja klar, Mainstream. Und die anderen werden sagen, wieso befasst du dich überhaupt mit dem Scheiß? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir wollen was über Börse wissen. Also wahrscheinlich mache ich es heute niemandem recht. Und weil ich all denjenigen, die sagen, nee, mit mir nicht, lass mal, ich höre hier nur aus Höflichkeit rein. Ich möchte gern das Fazit bzw. die Lösung auf alles, was an potenziellen Bedrohungsszenarien für unser Geld auf uns zukommt, gleich am Anfang liefern. Vielleicht wiederhole ich es am Ende nochmal. A, Diversifikation über die verschiedenen Anlageklassen hinaus und B, Abhängigkeiten verringern so weit wie möglich. Und wenn ich jetzt einen Immobilienpodcast hätte, dann dürfte ich an dieser Stelle natürlich nicht sagen, schaut doch einfach darauf, wie viel Kredite habt ihr und was steht dem an Vermögensgegenständen entgegen. Es ist ganz normal für einen Immobilieninvestor, dass er laufende Kredite hat. Aber er hat ja im Hintergrund auch die Sicherheit. Wer allerdings ein Immobilienportfolio, es gab wahrscheinlich entsprechende Kurse, aufgebaut hat, praktisch ohne Fremdkapital, der hat an realen Vermögensgegenständen, die ihm dann auch tatsächlich gehören. Ja, im Grundbuch stehen wir drin. Aber schaut mal, wer noch mit im Grundbuch drin ist. Wenn ich eine Immobilie besitze, aber tatsächlich die ganzen Kredite in Höhe von 90% dieses Immobilienwertes da mit drin stehen, dann gehört mir das rein faktisch. Aber in der Praxis, wenn irgendetwas schief geht, gehört mir das eben nicht alles. Ich muss in einem Moment liquidieren, in dem wahrscheinlich, wenn es denn so kommt, wie der ein oder andere annimmt, alle liquidieren wollen. Das heißt, es gibt nicht die eine Anlageklasse, die mich schützt. Es gibt für das, und das ist am Ende des Tages eure Entscheidung, es gibt nur die Möglichkeit, Abhängigkeiten zu verringern. Je weniger ich anderen schulde, ganz gleich ob Banken oder meinem Nachbarn, desto weniger abhängig bin ich. Das klingt ziemlich banal und auch ein bisschen langweilig. Auf Schulden wandelt ja das Genie zum Erfolg, wie wir wissen. Und das ist tatsächlich so. Aber es ist eine Form, wenn man sich sorgt, dass die Zukunft sehr, sagen wir mal, unsicher ist, dass also möglicherweise repressive Maßnahmen auf uns zukommen, dann lautet die Antwort möglichst wenig Abhängigkeiten und möglichst diversifiziert über die Anlageklassen hinweg, falls eine uns um die Ohren fliegt. Und mehr ist es auch nicht und mehr steht auch nicht in diesen Quellen drin. Das ist nämlich ein Vorwurf, den ich aber heute nicht weiter ausbauen möchte, den ich ganz, ganz vielen Theorien und auch Verschwörungstheorien, jetzt sage ich es einmal, ganz klar unterstellen würde. Nämlich, sie bauen das schreckliche Szenario, das freiheitsentziehende Szenario, aber sie geben ganz wenig Lösungen mit. Die Lösung lautet dann, wehrt euch politisch. Aber was soll das heißen? Sollen wir mit Fackeln auf die Straße gehen? Oder heißt das, wir müssen im demokratischen System notfalls eben selber aufstehen und sagen, ja, dann muss ich Anhänger finden. Dann muss ich eben diejenigen finden, die sagen mit mir gemeinsam, ich möchte, dass Zentralbanken viel transparenter werden und. Es geht nun mal nicht anders. Das ist super unbequem. Aber was mir nicht gefällt, ist dieser im verborgenen Vendetta-Gedanke, eine große Revolution, wir sind der Staat. Ja, das hat in der Vergangenheit nie funktioniert und wir haben uns immer dafür entschieden, eine demokratische Staatsform zu wählen. Warum? Weil es die unblutigste von allen ist und am Ende auch die gerechteste mit all ihren Fehlern. Und deswegen mag ich das nicht, dieses, trefft euch im Untergrund und wir müssen hier etwas tun gegen die da oben. Das ist für die allermeisten dann keine besonders schöne Vorstellung. So, 5 Minuten Vorlauf, ich weiß. Aber ich habe es ja gesagt, ist kein ganz einfaches Thema. Und eins muss ich an dieser Stelle auch noch sagen. Wenn jemand ohne irgendwelche Hintergedanken, und das mag es durchaus geben, solche Theorien mit uns teilt, dann ist das in Ordnung. Auch das gehört mit zur Meinungsbildung. Dass das in Phasen, in denen die Unsicherheit besonders hoch ist, dann eine Hochkonjunktur hat, auch das gehört dazu. Wenn aber jemand, egal ob in einem YouTube-Video, in einem Podcast oder in einem Buch, am Ende, vielleicht auch schon mittendrin, mehrfach darauf hinweist, ihr könnt euch aber schützen. Folgt mir oder kauft hier für mehrere tausend Euro dieses Krisenpaket, diesen Brief, der euch dann geheime Möglichkeiten zum Schutz eures Vermögens verrät, dann ist es schließlich das Geschäft mit der Angst. Und darum geht es nun wirklich gar nicht. Das geht auch nicht und das ist meines Erachtens absolut grenzwertig, irgendwelche Schreckensszenarien aufzubauen und dann zu sagen, ihr könnt euch aber schützen, follow me. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ihr habt so viele Podcasts gehört, ich kann mir den Rest schenken und ich werde hier ganz bewusst keinen Namen nennen und auch keinen Namen von Publikationen, weil ich einfach nicht will, dass einer darauf geht. Irgendeiner von 10 geht da drauf und verändert dann seine Geldanlage, weil er sagt, das klingt alles plausibel. Natürlich klingt das alles plausibel. Ich kann mir sogar mit ChatGPT heute einen Report über 20 Seiten basteln lassen mit ein paar Stichworten und ein paar cleveren Gedanken. Und kann euch einen Untergangsreport basteln, The Great Reset 3.0. Am Ende steht ihr da und euch gefriert das Blut in den Adern. Aber das ist nicht sinnvoll. Ihr müsst nicht alle als Optimisten Ihr müsst mit eurem Geld nicht durch die Welt laufen als Optimisten. Aber es bringt auch gar nichts, mit einem Weltuntergangsgedanken durch die Gegend zu rennen. So. Und jetzt nehmen wir mal ein paar Details, die immer wieder angesprochen werden. Und ich werde dann natürlich auch meinen Gedanken hinzustellen. Ich möchte nur an dieser Stelle, das ist mir einfach so wichtig, dass ich mich da wiederhole, sagen, das ist nicht Teil der Geldanlage. Es gibt bestimmt erfolgreiche Podcasts. In Corona-Zeiten waren es mal viel mehr. Dementsprechend auch auf YouTube. Im Moment sind es eher weniger. Immer dann, wenn Krise ist, dann haben diese Theorien Hochkonjunktur. Und nochmal, es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Theorie richtig ist. Wie bei allen Theorien versucht man dann sich natürlich anhand der Fakten ein klares Bild zu machen. Eine Quelle, die ich zum Beispiel gelesen habe, befasst sich damit, dass wir uns einer Zeit befinden der umfassenden globalen wirtschaftlichen Umstrukturierung oder gar einer Enteignung, die geplant wird von langer Hand. Es geht also in einem vorbereiteten Plan darum, Vermögenswerte im großen Umfang kontrolliert zu übernehmen. Wer übernimmt? zentrale Finanzinstitutionen, Zentralbanken, große Finanzakteure, die dann, und das ist etwas, was sehr häufig sich in diesen Theorien wiederfindet, bewusst eine Krise des globalen Finanzsystems herbeiführen, um ihre Kontrolle und Macht weiter auf eine kleine Elite zu zentralisieren. Die Geschichte wird dann sehr häufig bemüht und die ist zum Teil ja auch durchaus geeignet als Quelle. Wenn wir uns also die Geschichte der Zentralbanken anschauen, immer wieder wird über die Fed gesprochen. Das erste Video, was ich darüber übrigens gesehen habe, war 1998. Wir kommen gleich noch ein bisschen zur Historie, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und da war der große Eye-Opener, ich glaube, das hat ein paar Millionen Klicks, die Fed ist ja keine staatliche Organisation. Die Fed ist am Ende des Tages, sitzen da die Vertreter von Privatbanken dahinter. Großteils börsennotiert, aber nichtsdestotrotz ist es eben keine staatlich kontrollierte Organisation, so wie wir uns das wie bei einer Behörde vorstellen. Und so ähnlich ist es auch bei anderen Zentralbanken. Das heißt, dass hier ein politischer und wirtschaftlicher Einfluss vorher bei der Gründung schon da war und heute sind wir, wer heute sagt, ja, die Zentralbanken haben eine, beeinflussen die Wirtschaft und beeinflussen die Politik ganz maßgeblich, da würde wohl keiner widersprechen. Es mag sein, dass angesichts der Heeresstärke der US-Präsident die mächtigste Person auf dem Planeten ist. Wenn wir aber darüber sprechen, wer Aktienkurse lenkt und wer sie theoretisch in Höhen und Tiefen führen kann oder sogar in eine Krise, ja, zweifellos ist das die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank. In diesem Buch werden dann Parallelen gezogen zwischen der heutigen Situation und den Ereignissen des frühen 20. Jahrhunderts. Die große Depression wird genannt, die Hyperinflation in Deutschland und natürlich auch die Finanzkrise von 2008, weil es bei all diesen Ereignissen immer einen ganz großen eine Umverteilung gab. Und die Umverteilung, tja, wie das so ist, die findet sehr, sehr häufig von unten nach oben statt. Das übrigens ist keine Verschwörungstheorie. Das ist ein permanenter Vorgang, den wir spüren, der zu einem großen Problem wird. Dieses Problem steigt. Die Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft hinsichtlich der Verteilung der Vermögenswerte, das ist keine Verschwörungstheorie. Das haben wir hier häufig genug besprochen. Und am Ende des Tages ist das aber ein gesellschaftliches, es ist ein politisches Problem und es wird immer größer. Wir werden es spüren und das kann auch durchaus unangenehm werden. Dann haben wir, ja, wie umschreibe ich das am besten? Also, der Unterschied zwischen Besitz physischer Natur und digitaler Natur, der wird hier immer wieder besprochen. Das heißt, wenn wir über echte Eigentumsrechte sprechen, dann gibt es die bedingt, wenn wir beispielsweise auf Aktien oder ETFs schauen. Und hier wird die Rolle von Banken und Clearingstellen gerne bemüht. Und hier werden dann auch Extremszenarien besprochen, in denen theoretisch eine Bank oder eine Clearingstelle sich dagegen wehren könnte, den Anteilseignern ihre Anteile zu geben, sondern sagt, das liquidieren wir selber. Das gab es noch nie. Das heißt also, bei uns sind Aktien im Falle einer Insolvenz sind nicht in dieser Insolvenzmasse mit drin. Ja, die Eigentumsrechte bleiben also gewahrt. Wenn ich aber natürlich permanent in Zweifel ziehe, dass diese Eigentumsrechte am Ende des Tages auch umgesetzt werden, dann wird es ein bisschen schwierig. Und das ist genau der Vorwurf, den ich diesen Theorien immer mache, zu sagen, ja, im Extremfall, wer schützt denn das Recht? Und wer schützt das Recht im Extremfall? Das sind Institutionen. Wenn wir per se den Institutionen misstrauen und sagen, alle stecken unter einer Decke, dann habe ich natürlich nichts von meinem Eigentumsrecht. Ich kann natürlich meine Aktie nicht transferieren, ich kann sie nicht irgendwo anders hinliefern lassen, wenn ich davon ausgehe, dass das Eigentumsrecht am Ende des Tages nichts wert ist. Punkt. Das ist so. Es gab es noch nicht, das ist auch noch nicht geschehen. Es wird seit mehreren hundert Jahren, dazu komme ich gleich noch, das ist ein wichtiger Teil des Fazits, immer wieder besprochen. Es hat nur in der Praxis noch nicht stattgefunden. Sicherheitsansprüche. In dieser Quelle, die ich lese, und ich werde den Namen nicht sagen, geht es um die Struktur des Finanzsystems, die es also den Institutionen ermöglicht, Sicherheiten, Englisch Collaterals, und Eigentumsrechte so zu verschieben, dass sie letztlich von den Finanzinstitutionen selbst übernommen werden können durch komplexe rechtliche und regulatorische Strukturen, die für den Durchschnittsbürger undurchsichtig sind. Und die Argumentation in dieser und in anderen Quellen ist, dass im Falle einer Krise der Zweck ist, das verfügbare Kapital und das Eigentum des Einzelnen zu absorbieren, um die Macht bei wenigen zentralen Akteuren zu konzentrieren. Darum geht es immer. Im Prinzip ist es etwas, was auf eine gewisse Art und Weise durch unser Geldsystem, durch den Kapitalismus, und das ist keine Kritik, weil wir schlicht und einfach momentan ja kein besseres System auch im Hinblick auf Wachstum und Fortschritt gefunden haben. Aber das ist so, dass diese Nebeneffekte gibt es. Dass dahinter allerdings die Idee von Anfang an steckte, in einer konzentrierten großen Aktion macht sich die Elite das zu eigen und wird dann irgendwann die gesamte Macht und das gesamte Eigentum absorbieren. An der Stelle der vielleicht hemdsärmelige Gedanke, da muss man aber ziemlich hohe Mauern und ziemlich hohe Zäune mit ziemlich viel Strom bauen, um dann zu sagen, dass eine Gruppe von vielleicht wenigen hundert oder wenigen tausend Menschen größer sind, diese Geheimbünde, die durchaus einen Namen haben, kommen wir noch zu. Größer sind die ja nicht. Wenn man also annimmt, das können die durchziehen, dann sind das die wenigen Superreichen. Und die anderen Milliarden von Menschen sagen, ja mei, da kann man nichts machen. Mein Gefühl wäre, die werden vielleicht an diesen Mauern und Zäunen wackeln. Die Deutschen neigen nun wirklich nicht zur Revolution. Aber wenn es einem Großteil der Menschheit an den Kragen geht, wie glücklich werden denn dann wohl die wenigen zentralen Akteure, die dann über das gesamte Eigentum der Menschheit verfügen? Für mich ist das völlig abwegig. Die Französische Revolution brauchte weniger, um die Menschen auf die Straßen zu bringen. Wir machen weiter. Die Rolle, die immer wieder beschrieben wird, sind die Rolle der Zentralbanken. Die Rolle der Zentralbanken in der Geldpolitik, die natürlich sehr expansiv ist. Die Geldpolitik hat, das ist keine Verschwörungstheorie, zu einer erheblichen Ausweitung der Geldmenge geführt, ohne dass ein gleichwertiger Anstieg der realen Wirtschaftsleistung stattgefunden hat. In einer Hälfte der Welt, in der anderen Hälfte der Welt durchaus. Das ist, und das wäre wiederum ein Teil meiner Kritik, das ist doch logisch. Wir haben einen S&P 500, der im Schnitt um 10% gewachsen ist. Wir haben im Schnitt in den USA ein Wirtschaftswachstum von knapp über 2%. Wo werden wohl die anderen 8% hergekommen sein? In schrumpfender Bevölkerung. Richtig, das ist Geldpolitik. Und mag man dieser Geldpolitik einen Vorwurf machen, weil man sagt, naja, aber das findet eine Umverteilung von unten nach oben statt. Und außerdem verbrauchen wir auch noch Ressourcen zukünftiger Generationen. Absolut. Keine Verschwörungstheorie. Aber es wirkt natürlich, wenn ich es ein bisschen anders beschreibe und wenn ich dazu vielleicht noch ein paar Kerzen in der Ecke anmache und ein bisschen Rauch aufsteigen lasse, dann wirkt es wie eine Verschwörungstheorie. Das Endspiel kommt dann immer irgendwie. Endspiel, Great Reset, das sind diese Begriffe. Das heißt, dieser aktuelle Wirtschaftszyklus, der wird irgendwann enden. Und dann werden die Zentralbanken zunehmend die Kontrolle übernehmen. Der Begriff des Great Reset, ja, der wurde ja auf dem Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, 2020 wiederverwendet, vorher schon verwendet, danach nochmal verwendet, war auch Grundlage vieler, vieler, ehrlicherweise, Verschwörungstheorien. Und es geht dabei um den Deckmantel für eine umfassende Umverteilung und die Zentralisierung der Vermögenswerte. Immer wieder, das ist der zentrale Punkt. Und in diesem Zukunftsszenario wird dann die Kontrolle über die Geldversorgung, die Finanzmärkte, Vermögenswerte so weit auf diese Elite zentralisiert, dass das Individuum und selbst Regierungen gar keinen Spielraum mehr haben für eigenständige Entscheidungen. Und dann etwas neuer, weil es ein Begriff ist. Es gibt einfach auch Spezialisten dafür, die schauen, die gehen, glaube ich, jede Rede eines Notenbankers oder einer Notenbankerin durch und sagen, da habe ich es, ich wollte eigentlich schnipsen. So, da habt ihr es doch, dass ihr das nicht seht, dass ihr nicht durch diese Matrix durchseht. Und der ganz große Begriff, ich will nicht wissen, wie viele Theorien darauf basieren, ist die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung. ja, Central Bank Digital Currencies. Wenn ihr das googeln wollt, dann macht das gerne und schreibt mal Theorie noch dazu in die Google-Suche. Aber wenn ihr an dem Tag sowieso gute Laune habt, dann lasst das. Weil anschließend denkt man, ja, um mich herum ist ja nur noch Lug und Trug und konspirative Treffen. Denn ja, das ist korrekt. Wenn man genau drauf schaut, wären digitale Zentralbankwährungen natürlich ein Instrument, mit dem sehr viel Kontrolle erreicht wird. Ja, man kann in der endgültigen Ausprägung das gesamte Geldsystem damit steuern und es ist vor allen Dingen höchstgradig transparent. Jede einzelne Transaktion wird, finanzielle Transaktion wird transparent. Und natürlich sind wir damit gläserne Bürger. Oder ist das etwas, was man sehr kritisch beleuchtete, aber hundertprozentig durch? Ich denke nicht, dass das Geldsystem oberhalb der Rechte des Einzelnen stehen sollte. Man muss allerdings in diesen Theorien auch den Teil mitlesen, wo man sagt, wir haben aktuell eine furchtbar schlecht gesteuerte Geldpolitik. Ganz offen, es ist Wahnsinn. Wir stehen heute häufig vor großen, sehr, sehr komplexen Problemen. Wir als Bundesrepublik, das gilt aber letztlich für viele Teile der Welt. Und was machen wir? Wir haben eine Geldpolitik, am Ende steht, wenn da eine kleine Kerze brennt, dann haben wir einen großen Kübel und schütten das Ganze zu. Das heißt also, sie ist extrem ungesteuert. Und hier könnte man natürlich, jetzt nehmen wir mal an, der Mensch sei durch und durch gut. Dann könnte man natürlich mit einer zielgerichteten Geldpolitik viel mehr schaffen, als mit der Geldpolitik, so wie sie heute funktioniert. Ich könnte beispielsweise sagen, nur ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen brauchen hier unsere Unterstützung. Das heißt, in der Einkommensklasse kann jemand günstige Kredite finanzieren. Jemand, der sich selbstständig gemacht hat, dem wollen wir einen günstigen Zinssatz bieten. Jemand, der dieses Geld nimmt, um sich in der Bilanz zu verschulden, um Dividenden auszuschütten, der also Zombie-Unternehmen schafft, dem wollen wir diese Kredite nicht zinsgünstig zur Verfügung stellen. All das braucht natürlich ganz viel Kontrolle und ich verstehe, dass es auch immer zur Diskussion stehen kann. Aber theoretisch, wenn man sehr zielgerichtete Geldpolitik machen könnte, Studentenkredite, whatever, dann wäre das natürlich auch im positiven Sinne ein Steuerungsinstrument. Steuerung muss nicht per se negativ sein, aber natürlich bringt Steuerung immer die Möglichkeit des Missbrauches mit sich. Nur es gibt immer zwei Seiten der Medaille und wenn man von vornherein sagt, ich bin weder Anhänger noch Gegner einer digitalen Zentralbankwährung, wenn sie jetzt so käme, wie man das im ersten Entwurf häufig liest, beziehungsweise es gab schon mehrere Entwürfe, so eigentlich sogar mehr von der EZB, die chinesische Zentralbank hat auch relativ viel dazu gesagt, dann würde ich sagen, so nicht, weil wir hier nicht den Schutz des eigenen, des Eigentums durchaus, aber die Individualrechte so wahrscheinlich nicht gewährleistet werden. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass der Staat unter welchen Aspekten auch immer, Verbrechensbekämpfung oder, dann sagt, wir müssen dir leider diese Rechte entziehen, du musst für uns transparent sein, sonst kriegen wir das hin. Das geht nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass es in einer anderen Ausgestaltung möglich wäre. So, ich muss mal gucken, wie weit ich bin. Die Folge dauert eh schon Ewigkeiten wahrscheinlich. Ja gut, weiter. So, es geht also, worum geht es am Ende des Tages? Und ich möchte vielleicht noch einen, weil die meisten das gehört haben oder häufig schon gehört haben, dem Begriff dieses Great Reset. 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum, wird auch dort in Davos gewesen sein und offizielles Ziel und vielleicht ja auch tatsächliches Ziel dieser Initiative war es, die Weltwirtschaft und Gesellschaft nach der Covid-19-Pandemie nachhaltiger und gerechter zu gestalten. So steht es in Wikipedia. Ja, im Juli 2020 haben Klaus Schwab und Thierry Malleret das Buch Covid-19, der große Umbruch, publiziert, indem sie die Notwendigkeit eines umfassenden Neustarts der globalen Systeme betonten. Aber das ist nicht neu. Und dieser Begriff, ja, ich kann über Herrn Klaus Schwab wenig sagen, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann wird häufig, nicht in allen Studien, es gibt Studien, die es einfach nur hinstellen als Möglichkeit, damit kann ich gut leben, aber immer dann, wenn es dramatisch wird, wenn man sagt, es dauert nicht mehr lange, 2025, 2026, dann werdet ihr schon sehen, ihr müsst euch jetzt wehren. Damit habe ich so meine Probleme. Wenn so getan wird, als ob eigentlich alle anderen Themen jetzt gar keine Rolle mehr spielen, Demnächst wird dieses System so nicht mehr organisieren. Ihr müsst jetzt zur Revolution schreiten. Wenn wir uns das in der Vergangenheit anschauen, dann muss man sagen, wir haben dieses Thema als ein dauerhaftes. Und jetzt lass mich mal ganz kurz schauen, weil ich es in der richtigen Reihenfolge haben möchte. Denn ich habe mir das versucht, so weit wie möglich. Und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Es gibt da stundenlanges Material zu. Der Begriff der globalen Elite, eine neue Weltordnung, a New World Order, ist einer, der sehr, sehr lange schon gebraucht wird. Und der im Prinzip seit seiner Existenz sehr häufig, und dann wird es unseriös, immer wieder die ganz nahe Zukunft als den Wendepunkt beschreibt. Die moderne Version der New World Order Theorie lässt sich schon auf die Zeit nach der Französischen Revolution zurückverfolgen. Es gab also schon sehr, sehr lange Befürchtungen, dass Geheimgesellschaften, so wie zum Beispiel die Freimaurer oder die Illuminaten, versuchen könnten, die politische Kontrolle über Nationen zu erlangen. Die Illuminaten, Geheimgesellschaft, wurden 1776 in Bayern gegründet. Wie häufig wurden die schon vor dem Film mit Tom Hanks beschuldigt, hinter politischen Umstürzen zu stehen? Die Gruppe wurde 1785 schon verboten, ist, glaube ich, seitdem auch verboten. Aber der Mythos dieser Illuminaten, den gibt es ja nach wie vor. Und ich habe schon am Anfang gesagt, ich kann das nicht ausschließen, dass es solche solche Geheimgesellschaften gibt. In den 20er und 30er Jahren gab es eine ganze Reihe von Autoren, die Ideen verbreitet haben, dass eine kleine Elite versuche, eine neue Weltordnung zu schaffen. Das war eine logische Reaktion auf die massiven wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen der Zeit, insbesondere die große Depression. Wir haben totalitäre Regime in dieser Zeit gesehen. Autoren wie, ich gebe zu, dafür brauchte ich die Suchmaschine, Nesta Webster, William Guy Carr haben Bücher geschrieben, die diese These stützten, dass eine internationale Verschwörung im Gange sei, um kurzfristig, ich erinnere, das ist jetzt ungefähr 100 Jahre her, um die Welt in eine totalitäre Diktatur zu führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine ganze Reihe von New World Order Theorien, als die Organisationen wie die Vereinten Nationen und der Internationale Währungsfonds gegründet wurden. Und es gab eine ganze Reihe von Kritikern, die in diesen Institutionen den Versuch gesehen haben, eine globale Weltregierung zu schaffen. In den 60er und 70er Jahren wurden Organisationen wie die Bilderberger Gruppe, der Council on Foreign Relations, die Trilaterale Kommission ins Visier von Verschwörungstheoretikern genommen. Auch bei diesen Gruppen ging es darum, dass kurzfristig jetzt hier hinter verschlossenen Türen eine neue Weltordnung geplant werden soll. 1990, daran kann ich mich nur zum Teil erinnern, aber es war ebenfalls eine Zeit, in der ganz viele von diesen Theorien aufkamen. Oder, muss ich fairerweise sagen, weil ich mich damit ja so intensiv nicht beschäftigt habe, oder sie sind mir zu diesem Zeitpunkt einfach mehr aufgefallen. 1990 hat, ich bin nicht sicher, ob er das mit Absicht getan hat, George W. Bush in einer Rede den Begriff New World Order verwandt. Er hat von einer Schaffung einer neuen internationalen Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges gesprochen, die auf internationaler Zusammenarbeit und Frieden basieren sollte. Auf Basis dieser Rede gab es eine ganze Reihe von New World Order Theorien, die ebenfalls darin einen Hinweis sahen, dass jetzt kurzfristig eine globale geplante Herrschaft, andersrum, eine geplante globale Herrschaft endlich sich materialisieren würde. Entschuldigung, aber nach 26, 27 Minuten, trotz der Versprecher, mache ich jetzt nicht nochmal von vorne. Und dann gab es natürlich das Ereignis schlechthin. Wahrscheinlich sind ein Großteil der Videos immer noch verfügbar. Und nochmal, nicht alle Dinge sind aufgeklärt und vielleicht sind Teile davon richtig. Ich weiß es nicht und es hat nichts mit Geldanlage zu tun. Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren waren diese New World Order Theorien mit einmal einem breiten Publikum zugänglich. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen. Je vermeintlich hoffnungsloser, keine pauschale Einordnung, aber je hoffnungsloser die Lage Und je schlechter die Stimmung, desto zugänglicher ist man manchmal auch für diese Theorien. Nach dem Motto, ja, die Welt ist am Ende. Und ganz ehrlich, wenn dieser Tage einer sagt, das ist aber schwierig, was da vor uns ist, das kann ich verstehen. Nach den Anschlägen vom 11. September gab es unfassbar viele dieser Theorien. Weil eben damals, ja, nicht meine Aussage, googelt's gerne, es gibt immer noch genügend Theorien, die sagen, das war ein Insider-Job, um die Macht der US-Regierung und die Kontrolle über die Welt zu erweitern. Die Welt ist seitdem, hat sich massiv verändert. Ich werde es niemals vergessen, weil meine Tochter gerade geboren wurde und ich hatte auch in dem Gefühl 2001, wie gesagt, meine Tochter war da 3 Monate alt, in Dänemark, im Sommerhaus und du siehst die Berichterstattung und irgendwas hat das genommen. Vielleicht auch vom Alter her, ja, da war ich 29, du hattest den Eindruck, irgendwas verändert sich hier in der Welt. Wer ist gut, wer ist böse, diese Begriffe, die Achse des Bösen. Ich hatte auch den Eindruck, dass sich was verändert. Aber nicht, wenn ich mir die Welt heute anschaue, dann ist sie, wenn wir uns die Machtverhältnisse in der Welt anschauen, dann ist der Plan der US-Regierung nicht aufgegangen, würde ich sagen. Die Machtverhältnisse haben sich doch relativ stark zu Ungunst der USA entwickelt. Und so gab es eben eine ganze Reihe von Theorien um die New World Order, in denen es immer darum geht, die Freiheiten der Bürger einzuschränken, um eine wie auch immer geartete autoritäre Kontrolle zu etablieren. Und der letzte Höhepunkt dieser Theorien hat sich dann natürlich rund um die Covid-19-Pandemie ergeben, weil man gesagt hatte, das brauchten wir jetzt einmal, um den großen Great Reset einzuleiten. Und es gibt noch jetzt viele Verschwörungstheoretiker, einige davon in ihrer Argumentation beinahe so brillant, dass man ihnen glauben möchte. Aber am Ende ist es immer wieder die gleiche Interpretation dieser neuen Weltordnung, in der es darum geht, wartet's ab, die wirtschaftlichen und sozialen Systeme werden hier gerade radikal umgestaltet und das Ganze steht kurz bevor. Das kann so sein. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass diese Theorien mehrere hundert Jahre alt sind. Und immer dann, wenn jemand da noch einen Zeitstempel dran macht, dann kann er sich sicher sein, er bekommt mehr Aufmerksamkeit. Aber bis jetzt ist es, nicht in allen Teilen der Welt, aber doch unter dem Strich noch nicht so weit gekommen. Und ich möchte aber auch noch eins mit auf den Weg geben, weil ich das demnächst mit den Lesern der Renditespezialisten besprechen werde. Ich glaube, und das ist Teil dieser Theorien sehr häufig in der Vergangenheit gewesen, ich glaube, dass wir ein geldpolitisches Instrument erleben werden, wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren. Das hängt damit zusammen, dass ich davon ausgehe, dass die Verschuldung global nochmal sehr deutlich steigt. Ein Instrument, welches wiederum dazu geeignet ist, um diesen Theorien Auftrieb zu verleihen oder auch neue Theorien entstehen zu lassen. Und das ist das Instrument der Zinskurvenkontrolle, Yield Curve Control. Wurde in der Vergangenheit eingesetzt, 1942 bis 1951 in den USA, als Reaktion der USA auf die enormen Ausgaben im Zweiten Weltkrieg. Damals sind die Staatsschulden extrem angestiegen und die Federal Reserve wurde angewiesen, die Zinsen für US-Staatsanleihen niedrig zu halten, um die Kosten der Kriegsfinanzierung zu senken. Und was bedeutet das? Inflation. Und zwar eine Inflation, die zwangsläufig, und das ist etwas, was ich gar nicht bestreiten würde, zu einer Umverteilung von unten nach oben führt. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren eine Form der Zinskurvenkontrolle sehen werden. Das aber wollen wir in einer separaten Podcast-Folge besprechen. Ich bin froh, dass diese jetzt vorbei ist. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.